Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Einen wunderschönen Science-Samstag wünschen wir euch. Ich bin Marie und ich habe mich hier wieder zusammengeschaltet mit der lieben Luisa.
Ja, zusammengeschaltet über Ländergrenzen hinweg diesmal.
Stimmt, du bist schon wieder nur auf Achse.
Irgendwie schon, ne? Über Ostern steht immer so ein kleiner Trip an und es ist sehr, sehr schön. Wenn ich rausgucke, sehe ich den Gardasee.
Oh.
Und ja, ich mache mir hier eine sehr gute Zeit mit viel Pasta und Pizza.
Oh, wir sind alle neidisch, Mensch. Aber was ja auch schön ist, dass ihr immer so lieb schreibt.
Ja.
Das hilft mir auch sehr.
Das macht dann auch Marie ganz viel Freude, wobei bei dir steht ja auch ein Urlaub an, kann man ja auch mal verraten.
Mhm.
Ja, also da kann ich dann neidisch sein, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber Stimmt. Ihr habt uns super liebe Nachrichten geschrieben. Zum Beispiel hat Lucia uns geschrieben. Wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen geteasert, wen wir in der nächsten Folge einladen und haben euch dann mal raten lassen, wer das wohl sein könnte. Und Lucia hat uns bei Spotify geschrieben, da kann man in dieser Kommentarfunktion auch was schreiben. Sie dachte, wir stellen Max Bircher-Brenner vor. Knapp vorbei, es ist nicht Max Bircher-Brenner, aber ein sehr guter Tipp, den wir auf jeden Fall auf unsere, müssen wir nochmal vorstellen, Liste mit aufnehmen, oder?
Auf jeden Fall, genau. Das, die Liste wächst und wächst, dank euch, das ist wunderbar.
Ja.
Und um euch jetzt an den Ort zu bringen, an den es heute geht, wir verlassen erstmal den Dschungel. Also das müssen wir jetzt sagen, wir waren jetzt irgendwie längere Zeit im Dschungel gefühlt. Das machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir lösen uns von diesen Geschichten in der Wildnis und wechseln heute in eine Ebene, in der auch viel Leben zu entdecken ist, aber viel, viel kleineres. Wir wechseln auf eine Ebene, wo man am besten ein Mikroskop dabei hat und da werden wir heute ganz genau hingucken.
Ganz genau. Wir sprechen heute über Louis Pasteur, den Namensgeber des Pasteurisierens.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Pasteurisieren, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr irgendwie eine Milchpackung mal in der Hand hattet.
Ja, das ja immer. Deswegen war der Tipp von dir, dass man denjenigen aus dem, sozusagen morgens in seinem Müsli wiederfinden kann, ne?
Genau, genau. Weil da steht ja immer so fett drauf, pasteurisiert. Und wahrscheinlich wisst ihr auch, das hat sowas mit Haltbarmachen zu tun. Genau, da geht es halt darum, dass Milch luftdicht verschlossen und erhitzt wird. Und dadurch werden die Keime in der Milch getötet. Sie bleibt länger haltbar und wir müssen irgendwie keine Angst haben, wenn wir sie mal 2 Tage am Stück auf unser Müsli schütten.
Genau.
Aber wir wollen halt natürlich heute ein bisschen mehr sprechen über den Mann, dessen Namen dieser Vorgang hat.
Ja, unser heutiger Wissenschaftler Louis Pasteur steht nämlich noch für sehr, sehr, sehr viele Erfindungen mehr. Ihr werdet echt wahrscheinlich baff sein, genau wie wir es waren, was dieser Mann alles entdeckt hat. Also man weiß das schon oder ich wusste das schon, dass er irgendwie für viele Sachen steht und da viel herausgefunden hat, aber nach der Recherche war ich auf jeden Fall nochmal beeindruckter. Louis Pasteur ist der zweite Louis, den wir hier vorstellen und der erste
Stimmt.
war Louis Braille, das war ja eine unserer allerersten Folgen.
Die zweite
sogar. Der hat was ganz anderes entdeckt, das hat wirklich absolut nichts miteinander zu tun. Und zwar hat er die Blindenschrift erfunden. Falls ihr irgendwie erst später bei uns eingestiegen seid, dann hört gerne nochmal die zweite Folge an mit Louis Braille. Aber jetzt kommen wir zu unserem zweiten Louis, der auch etwas mit dem Louis Braille zu tun hat. Und zwar kommen beide aus Frankreich. Schade, eigentlich hätten wir eine Folge aussuchen müssen, wo eine Person aus Italien kommt. Ne?
Stimmt. Dann hört nochmal Leonardo da Vinci.
Ja, genau. Ja, da denke ich auch die ganze Zeit dran, jetzt wenn ich hier wandern gehe und so. Das erinnert mich alles ein bisschen daran. Louis Pasteur ist 1822 geboren. Er ist das mittlere Kind von 5 Geschwistern und kommt aus einer Gerberfamilie, eine sehr einfache Familie und in der Schule fällt er aber am Anfang schon sehr auf, aber nicht, wie man jetzt vielleicht denken könnte, mit naturwissenschaftlichem Talent, sondern weil er eine künstlerische Begabung hat. Also das ist ihm auch immer sozusagen geblieben. Er konnte sehr, sehr gut zeichnen und das war für seinen Job, den er dann später gemacht hat und seine Erfindungen, war das auch sehr wichtig. Und was man bei einer künstlerischen Begabung ja auch sehr braucht, ist so eine gute Beobachtungsgabe, also dass man etwas sehen kann und das dann reproduzieren kann. Und das ist ihm auch ja sehr eigen gewesen. Also das hat ihn sehr ausgezeichnet, dass er gut beobachten konnte und daraus seine Schlüsse gezogen hat.
Guck, da hat er doch direkt mit Leonardo ganz viel gemeint.
Stimmt, ja. Der ist ja auch so ein Multitalent gewesen. Ein bisschen Parallelen sehe ich das. Aber als Louis Pasteur 15 Jahre alt ist, hat er tatsächlich schon so einige Schulpreise abgeräumt. Auch in naturwissenschaftlichen Fächern. Also er fällt da ziemlich auf, ist es klar. Er ist ein ziemlich schlaues Kerlchen.
Und deswegen geht er zum Studieren dann auch in die Hauptstadt. Er zieht um nach Paris, studiert da unter anderem Chemie und bekommt für seine hammermäßige Doktorarbeit gleich einen Doktortitel in zwei Fächern, und zwar in Physik und Chemie. Er wird Assistenzprofessor in Straßburg, zieht also wieder um und trifft dort aber eine ganz besondere Frau, die sein Leben verändert, und zwar Marie Laurent. Ihr merkt, wir haben eine Folge, da sind wir zum ersten Mal hier vereint mit unseren beiden Namen, Louis und Marie.
Ja.
Wie schön. Du kannst dich nicht beschweren, dass immer nur Marie vorkommt.
Endlich, auch wenn Louis ein Mann ist, aber das nehm ich auch so. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber Marie und auch viele andere nennen mich statt Luisa Louis. Deswegen passt das sehr, sehr gut. Und jetzt Marie, unser Moment. Marie und Louis. Also Louis Pasteur,
heiraten
noch im gleichen Jahr, in dem sie sich kennenlernen. Das ging ja damals sehr, sehr fix. Marie ist damals 23, Louis ist 27 und von da an arbeiten sie als wissenschaftliches Team zusammen. Da haben wir auch schon einige Folgen zu gehört, wo so zwei Liebespärchen, zwei Ehepärchen oder auch nur zwei Laborpärchen als wissenschaftliches Team zusammengearbeitet haben. Ja, aber sie sind auch ja natürlich ein Team in der Familie. Sie bekommen 5 Kinder. 3 davon sterben leider relativ früh. Auch das war natürlich damals nicht so super ungewöhnlich. Louis findet 5 Jahre später wieder einen Job in Paris als Direktor für wissenschaftliche Studien an der École Normale. Da hat er zwar selbst keinen Forschungsauftrag, aber baut sich ein Labor unterm Dach. Also so ein bisschen, muss er sich da irgendwie so seinen Raum suchen. Es scheint tatsächlich auch ein beliebter Ort zum Experimentieren zu sein. Ja. Julius Liebig, den wir hier auch schon vorgestellt haben, der hat damals, wo er seine Apothekerausbildung gemacht hat, auch auf dem Dachboden seine ersten Studien durchgeführt und hat tatsächlich den halben Dachboden zum Explodieren gebracht und wurde dann rausgeschmissen. Das ist unserem Louis Pasteur von heute zum Glück nicht passiert.
Ja, da ist Louis auf jeden Fall vorsichtiger. Mhm. Der lässt da auch nicht krass was explodieren, sondern er experimentiert zum Thema Gärung und kann dadurch schließlich beweisen, dass Mikroorganismen für die Gärung zuständig sind. Und das ist schon eine große News, weil damals viele andere Gelehrte glauben, auch unser Justus Liebig unter anderem, der parallel ein sehr berühmter deutscher Chemiker war, dass der Prozess ohne Mikroorganismen abläuft. Es ist zwar schon lange bekannt, dass es Bakterien, Schimmelpilze und andere Mikroorganismen gibt, aber die meisten dieser Forschenden können sich nicht vorstellen, dass die jetzt eine große Wirkung haben sollen, weil sie ja eben so winzig sind. Mhm. Aber Louis findet die Bakterien, die für die Umwandlung von Alkohol verantwortlich sind, und zwar findet er sie in Essig. Aber er findet auch Erreger einer Erkrankung, und zwar einer Erkrankung von Seidenraupen. Und tatsächlich war das damals ziemlich bedeutend, weil die französische Seidenindustrie boomte, aber sie war sehr bedroht von dieser Erkrankung. Und weil er dann den Erreger gefunden hat, konnte er da auch schon viel verändern. Das heißt, ihr merkt schon, er arbeitet sich jetzt auch langsam von den Lebensmitteln so ein bisschen in andere Felder vor.
Louis bringt dann seine Herangehensweisen noch in ganz andere Fachbereiche, denn er ist überzeugt, dass auch Krankheiten auf Mikroorganismen zurückzuführen sind. Und das hat tatsächlich bis dahin noch niemand in Bezug zueinander gebracht. Er beginnt zu Infektionskrankheiten zu forschen. Mittlerweile ist er da 54 Jahre alt. Seine Arbeit führt ihn dazu, dass er sich auch privat anders verhält. Also dadurch, dass er jetzt so einen Zusammenhang entdeckt hat zwischen ja vermeintlich ansteckenden Mikroorganismen, so ja. Sicher ist er sicher noch nicht, aber er vermutet das, und Infektionen, die dann der Mensch bekommt oder das Tier, entwickelt er selbst so eine Angst vor Infektionen, dass er am liebsten niemandem mehr die Hände schütteln möchte, vor dem Essen immer sein Geschirr putzt und da fast schon so ein bisschen ja manisch wird, was so die Hygiene angeht. Ich glaube, ein bisschen kann man da relaten, wenn man die Corona-Zeit erlebt hat. Da war man ja auch so sehr, sehr, sehr vorsichtig und ach, bloß nicht das Geländer und die Türklinke anfassen und lieber kein Handshake.
Nur mit dem Ellenbogen.
Genau, ja. Also so war das dann für ihn, aber halt teilweise schon so ein bisschen extrem.
Ja, und einer, der natürlich auch sehr damit relaten kann, ist hier Ignaz Semmelweis, den wir euch ja schon vorgestellt haben, der damals versucht hat, in der Medizin gute Hygienestandards, vor allem auf der Geburtsstation, durchzusetzen und damit auch so sehr alleine war. Und es war für ihn natürlich auch noch schwieriger, weil das alles so passiert ist, bevor Louis Pasteur seine Entdeckung gemacht hat. Das heißt, Ignaz hat es noch viel schwieriger, andere jetzt davon zu überzeugen. Damals ging man halt noch davon aus, dass so kleine Lebewesen wie Würmer und Co. durch Spontanerzeugung jederzeit entstehen könnten und an jedem Ort. Es wurde auch so Urerzeugung genannt. Das ist so eine Theorie, die ging noch auf Aristoteles zurück. Und damit wurde dann halt begründet, warum Krankheiten entstehen. Und man konnte dann eher sagen, ja, das lag jetzt am Wetter und deswegen sind die spontan entstanden. Aber niemand hat gesehen oder wollte das sehen, dass das vielleicht zurückzuführen ist auf Mikroorganismen. Und Pasteur ist einer der ersten, der sich jetzt damit beschäftigt.
Und er kann jetzt nachweisen, dass die Bakterien durch die Luft verbreitet werden und eben nicht aus Urzeugung entstehen. Dafür macht er zum Beispiel einen Versuch, der bis heute sehr, sehr berühmt ist, und zwar den Schwanenhalsversuch. Ist nicht das, was man jetzt vielleicht daraus liest.
Was liest du denn daraus?
dass er mit Schwänen irgendwas in ihre Hälse geschüttet hat.
Nein, das hat er nicht.
Aber der Schwanenhals ist in dem Fall eine Glasampulle mit Fleischbrühe drin. Das Ende verlängert er zu einem eben schmalen Schwanenhals, daher der Name, und bringt die Bouillon zum Kochen und schmilzt dann das Ende des Schwanenhalses mit einem Brenner zu, also luftdicht verschlossen ist das Ganze dann. Wir haben jetzt also eine Glasampulle mit komplett abgekochter Brühe und da kommt jetzt auch nichts mehr von außen dran. Also das ist der Versuchsaufbau, mit dem er ja beweisen will, dass Bakterien durch die Luft verbreitet werden.
Ja. Jetzt kann er zeigen, ja, guckt mal Leute, das schimmelt nicht. Das ist tatsächlich die große Erkenntnis, die er da zeigen kann, denn normalerweise würde halt so eine Fleischbrühe irgendwie innerhalb von 24 Stunden oder so anfangen, so vor sich hin zu gammeln. Und er kann beweisen, nee, es macht einen Unterschied, wie wir die aufbereiten und so. Tatsächlich gibt es auch heute noch in einem Museum eine Ampulle mit so einer Fleischbrühe aus seiner Zeit, die ist 150 Jahre alt und die ist immer noch
so
klar
krass
und nicht schimmelig geworden. Mhm. Also es klappt bis heute und damit kann er beweisen, dass kleinste Erreger eben nicht überall durch Urerzeugung, also nicht auch einfach spontan in einem Glas entstehen können, sondern dass die Verarbeitung eine wichtige Rolle spielt. Und diese Erkenntnis führt ihn jetzt noch weiter. Und zwar noch weiter Richtung Medizin.
Also er springt da sehr zwischen den Fächern, könnte man so sagen. Und das macht ihn eben auch so erfolgreich.
Aber er nutzt halt so seine Techniken aus der Chemie, um das zu beweisen. Aber er hat es auch genau deswegen schon, glaube ich, sehr schwer gehabt, auch innerhalb so dieser Forschungscommunity, weil er eben eigentlich nur Chemiker war.
Ja, genau. Und auf einmal wagte er es da auch noch in so medizinische Bereiche vorzudringen.
Ja.
Er untersucht jetzt tatsächlich Krankheiten und die erste Krankheit, die er untersucht, ist der Milzbrand. Es ist eine Berufskrankheit von Gerbern. Er kommt ja selber auch aus einer Gerberfamilie, also ist ihm diese Krankheit wahrscheinlich auch aus dem näheren Umfeld bekannt. Milzbrand hatten damals Tiere, vor allem Schafe und Rinder, aber Menschen konnten sich anstecken. Und im Fall der Gerber eben, weil sie ja die Haut der Tiere zu Leder verarbeiteten. Mhm. Und Louis forscht dazu und behauptet jetzt plötzlich, er habe einen Impfstoff für Tiere entwickelt. Mhm. Also eine riesen News. Er kommt da um die Ecke und sagt, so, ich werde jetzt diese Krankheit hier beenden, ja, weil ich diesen Impfstoff entwickelt habe.
Ja, da haben einige erstmal recht dumm aus der Wäsche geguckt. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber parallel zu Dewey ist auch ein Mann in Deutschland an so Erregern dran, und zwar Robert Koch. Heute auch ein super berühmter Name in Deutschland. Er ist damals ganz junger Arzt und beschäftigt sich mit Krankheitserregern. Er schafft es, den Milzbranderreger aus dem Blut von Schafen zu isolieren und entdeckt auch später die Erreger für unter anderem Tuberkulose, Cholera, Pest, Malaria und kann damit nachweisen, dass das alles Infektionskrankheiten sind. Für Louis ist jetzt vor allem diese Isolierung des Milzbranderregers super spannend, denn er kann den jetzt benutzen und damit einen Impfstoff entwickeln.
Du hast es gerade schon gesagt, diese Entdeckung wird am Anfang total angezweifelt, sodass es einen Versuch braucht, der sozusagen alle Zweifler überzeugt. Und da denkt sich Louis etwas ganz Besonderes aus. Er macht einen öffentlichen Versuch. Und zwar nimmt er sich 25 Schafe, die werden geimpft. Und 25 werden nicht geimpft als Kontrollgruppe. So geht man ja heute auch noch bei medizinischen Studien vor. Und danach werden alle mit diesem Milzbranderreger infiziert. Und schon nach 2 Tagen sind in der ungeimpften Gruppe fast alle gestorben, bis auf 2 Tiere. Und in der geimpften Gruppe ist nur 1 Schaf gestorben. Also 24 haben dank dieser Impfung diesen Milzbranderreger überlebt. Und das zeigt eben, dass da irgendwie was dran sein muss, dass diese Impfung tatsächlich etwas bringen kann.
Ja, das überzeugt dann alle. Alle sind total baff und begeistert und fasziniert. Und er eröffnet damit auch so ein ganz neues Kapitel in der Medizin. Ab jetzt werden Impfstoffe nämlich industriell hergestellt. Und Louis geht aber noch weiter. Er möchte jetzt auch zu Impfstoffen für Menschen forschen.
Und da begibt er sich natürlich dann nochmal auf schwierigeres Terrain. Also ja, mit Tieren konnte man ihm das dann irgendwie abkaufen, aber mit Menschen, da sind die Zweifler dann irgendwie wieder laut geworden. Mhm. Jetzt möchte er also einen Impfstoff für Menschen entwickeln und nimmt sich den Erreger für Tollwut vor. Er isoliert ihn bei tollwütigen Hunden und überträgt ihn dann erstmal auf Kaninchen. Denen entnimmt er dann die Abwehrstoffe, um daraus ein Serum gegen Tollwut zu entwickeln. Das ist ja auch heute noch eine Methode, um Impfstoffe herzustellen. 1885 ist es dann soweit. Da ist ein Junge infiziert mit Tollwut. Der wurde von einem tollwütigen Hund gebissen und tatsächlich schafft er es dann, diesen Jungen, weil normalerweise ist Tollwut wirklich ein Todesurteil, deswegen ist dann auch so die Frage, okay, dann kann man ihn auch noch mit diesem ungetesteten Impfstoff impfen. Stellt sich gar nicht, weil das sozusagen, wenn das eine Heilung verspricht, dann macht man das natürlich. Ja, er tut das und er kann diesem Jungen das Leben retten und das ist ein riesiger Meilenstein in der Medizin. Und Tollwut war damals tatsächlich, weil Menschen eben viel enger mit Tieren zusammengelebt haben, ja auch ein großes oder größeres Problem, als es jetzt vielleicht in den meisten Ländern heute ist. Also ein Meilenstein.
Ja, auch da gibt's natürlich wieder Zweifler, die sagen, hatte der denn wirklich Tollwut, nur weil er gebissen wurde, weißt du doch gar nicht. Aber das passiert dann natürlich noch viel häufiger und je mehr Fälle er behandeln kann, dann ist das halt irgendwann total klar und die Leute sind völlig beeindruckt.
Ja, ja. Und danach pilgert die Öffentlichkeit wirklich so zu ihm. Also das ist eine riesige Welle, die da auf einmal durch die Öffentlichkeit geht, die dann mitbekommt, okay, da schafft es jemand tatsächlich, Tollwut abzuwenden, zu heilen oder präventiv dagegen vorzugehen. Und immer wenn jetzt Menschen Angst haben, von tollwütigen Tieren gebissen zu werden oder denken, sie wurden von einem tollwütigen Tier gebissen, dann kommen sie zu ihm. Und ja. Er darf sie zwar selber nicht behandeln, weil er ja nur Chemiker ist, aber zum Glück hat er in dieser Zeit sehr, sehr viele Ärzte um sich geschart, die dann diese Aufgabe übernehmen und damit ja es wirklich schaffen, die Krankheit auch einzudämmen und das Ganze dann ein ums andere Mal zu beweisen, dass dieser Impfstoff hilft.
Ja, ich stelle mir das wirklich so ein bisschen vor wie so ein Heiler, wo die Leute dann so hingepilgert
ja,
sind.
Ja, stimmt, alle ihre Bisswunden gezeigt haben.
Ja, voller Angst und irgendwie sehr kurios, weil er ja Chemiker war und dann kommen die Leute und feiern ihn wirklich wie so ein Heiler.
Ja, ja, das stimmt. Ja, war er ja auch, ne?
War er auch, auf jeden Fall, durch seine Arbeit. Mhm. Also es kommt dann auch so, schwappt so, nicht nur die Leute pilgern zu ihm, sondern es gibt auch so eine Spendenwelle, weil die Leute ihn und seine Arbeit so feiern und damit kann er dann 3 Jahre später ein eigenes Forschungsinstitut bauen. Das Institut Pasteur, das bis heute immer noch die führende Institution in Sachen biomedizinischer Forschung in Frankreich ist. Er selber ist da zwar schon 65 Jahre alt, viel Forschung schafft er dann selbst auch nicht mal, weil er mehrere Schlaganfälle bekommt. Er stirbt dann irgendwann, als er schon komplett gelähmt ist. Aber er wird unter seinem Institut beerdigt und in Paris ist er bis heute extrem berühmt. Also er war schon auf Geld gedruckt, hat tausende Straßen in Frankreich, die nach ihm benannt sind. Und das, obwohl er wohl so persönlich gar nicht mal so ein sympathischer Mensch war. Er galt so als eher autoritär, auch nicht so besonders lustig, sondern eher humorlos. Er hatte auch anscheinend keine Hobbys. Aber er hat halt viel geforscht und das mit gutem Ergebnis.
Auf jeden Fall. Und er hat definitiv vielen Menschen das Leben gerettet und da ja auch die Grundlage gelegt für viele weitere Impfstoffe. Tollwut ist zum Beispiel heute in vielen Ländern auch besiegt. Also wenn man ja beispielsweise in Asien unterwegs ist und da mit wilden Tieren in Kontakt kommen könnte oder mit vielleicht Straßenhunden, die eventuell Tollwut übertragen können, dann ist eine Impfung vielleicht gar nicht so schlecht, auch heute noch. Mhm. Aber es ist definitiv nicht mehr so häufig. Und wenn man vielleicht auch von einem Tier gebissen wird oder das mal schnappt oder so, hat man nicht direkt Tollwut. Deswegen, die Krankheit ist seltener, als man denkt.
Um vielleicht wieder zurückzukommen zum Anfang und zu einem Alltagsbeispiel, wenn ihr also das nächste Mal wieder so eine Milchpackung im Supermarkt in der Hand habt und euch denkt, ah, pasteurisiert, da denke ich doch direkt an Louis Pasteur, dann denkt doch auch gerne daran, wie viel er medizinisch verändert hat und das als Chemiker.
Das war sie, die Geschichte von Louis Pasteur, die definitiv auch ein kurzes Stückchen Wissenschaftsgeschichte ist, weil er einfach in so vielen Bereichen Meilensteine gesetzt hat, auf die sehr, sehr viele Wissenschaftler nach ihm auch aufgebaut haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr wusstet oder es auch nicht wusstet, was pasteurisierte Milch ist, beziehungsweise woher dieser Name kommt, dann könnt ihr uns total gerne mal schreiben. Die Folge wurde sich auch wieder gewünscht, unter anderem von Alessa. Also auch das könnt ihr tun. Wir gehen hier gerne euren Wünschen nach. Wie ihr uns erreicht, seht ihr in den Shownotes. Da haben wir unsere Mailadresse und unser Insta-Handle und so weiter. Oder ihr schreibt uns bei Spotify, falls ihr da hört. Also es gibt Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Wir glauben an euch, ihr schafft das.
Wir haben eine geheime Ideenliste auch, wo nur eure Wünsche draufstehen. Mhm. Also wir schreiben alles auf, was ihr uns schickt. Und nächste Woche, das glaube ich, müssen wir jetzt gar kein großes Rätsel draus machen, weil es sich halt so wunderbar jetzt anschließt an diese Folge, werden wir euch den Menschen vorstellen, der parallel zu Louis Pasteur in Deutschland geforscht hat und hier sehr viele Straßen hat, die nach ihm benannt sind.
Und Institute.
Genau, und zwar Robert Koch. Da könnt ihr schon gespannt sein.
Auf jeden Fall. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.